Verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Mit anderen Worten, der Glaube ist die Wurzel für Zuversicht, für Freude, für Begeisterung, für all die positiven Gefühle, die wir so erleben. Und seit ich denken kann und ich bin in der Gemeinde groß geworden, wünsche ich mir, dass diese Aussage ein bisschen mehr Realität wäre. Dass unser Glaube wirklich dazu beiträgt, dass wir fröhlich sind von dem, wie Gott ist, was Gott in unserem Leben alles so machen kann. Und wie gesagt, ich bin zwar adventistisch erzogen worden, aber die Art und Weise, wie ich den Glauben kennengelernt habe, hatte nur wenig mit solch positiven Gefühlen zu tun. Erzogen worden bin ich viel nach dem "Du sollst nicht" oder aber nach dem "Du darfst nicht" Prinzip. Ich glaube, meine Eltern haben sich sehr wohl gefühlt mit ihren Regeln und mit ihren Strukturen. Vielleicht war das auch einfach eine Möglichkeit, uns drei Mädels irgendwie zu bändigen, dass man ein paar Regeln und ein paar Grenzen braucht, da widerspreche ich gar nicht. Aber ich habe trotzdem den Glauben immer auf eine einengende Art und Weise erlebt. Ja, freitags um 5 wurde geduscht, dann Fernseher aus, Computer aus, Radio aus, alles aus. Um 6 Uhr gab es Abendbrot und danach saßen wir oft auf dem Zimmer und haben uns gelangweilt, weil wir nicht so genau wussten, was wir machen sollten. Also meine Eltern haben es zwar geschafft, uns dann am Sabbat alles zu nehmen, was uns unter der Woche irgendwie Spaß gemacht hat, aber sie hatten so ihre Schwierigkeit, das mit positiven Dingen zu füllen, damit uns der Tag auch Spaß macht. Meistens haben wir dann auf die Uhr geguckt und gewartet, bis der Sabbatschluss kommt, damit wir endlich wieder alles anmachen durften. Und es hatte immer so einen ja, bedrückenden Beigeschmack. Ich hatte dann oft das Gefühl, dass wir den Glauben zwar am Sabbat leben, so ein 24-Stunden-Glaube, aber der unter der Woche war wenig davon zu spüren. Und bis heute wünsche ich mir, dass dieser Satz von Luther in meiner Kindheit ein bisschen mehr Realität gewesen wäre, dass der Glaube wirklich etwas Positives ist, etwas Freimachendes, etwas, was Begeisterung weckt. Letztlich ist es ein bisschen so gelaufen, wie wir auf diesem Foto hier sehen, den ersten Teil des Fotos. Ein Mann, der sagt, ich habe keine Lust mehr auf diese einschränkenden Gebote, auf diesen einschränkenden Zaun, ja, ich springe einfach rüber. Und so ging es mir auch mit 17 Jahren. Ich war die drittjüngste in meinem Jahrgang und dementsprechend waren alle meine Freunde schon 18, als wir Abitur gemacht haben. Und sie haben dann angefangen, Alkohol zu trinken und auf den Kiez zu gehen und einfach so ihre Grenzen auszuprobieren. Und ich habe einfach mitgemacht, weil ich mein Leben lang einfach mit diesen einschränkenden Regeln groß geworden bin. Und das so meine Zeit war, wo ich mich ausprobieren musste. Wo ich überlegen musste, ja, und was hat das Leben noch zu bieten? Was gibt es hinter dieser Abgrenzung? Kann man den Sabbat vielleicht auch noch anders verbringen? Ich hatte Freunde, die davon noch nie was gehört haben. Vielleicht ist es auch einfach wichtig, so seine Erfahrungen zu sammeln und zu überlegen, was das Leben noch zu bieten hat und wie das Leben aussieht, wenn es nicht nur aus Regeln besteht. Und ich glaube, und das ist meine Überleitung, dass es dem Volk Israel an vielen Stellen in ihrer Geschichte ganz ähnlich ging wie mir, als ich 17 Jahre alt war. Gott hatte ihnen am Berg Sinai seine 10 Gebote übergeben. Das waren seine Bundesbedingungen in Stein gemeißelt oder auf Steintafeln gemeißelt. Und alles, was dieses Volk kannte, waren diese Bedingungen, diese Regeln. Und es gab so viel zu beachten und zu befolgen. Und es war sicherlich schwer, immer an alles zu denken und keine Fehler zu machen. Besser gesagt, unmöglich. Und sie wurden in ihrer Geschichte immer wieder daran erinnert, wie unmöglich es eigentlich ist, alles richtig zu machen. So war es auch bei mir, als ich Kind war. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann gar nicht alles richtig machen. Es gab so viele Regeln von meinen Eltern, dass wir immer irgendwo was falsch gemacht haben. Unterm Strich konnten wir auch nicht die Spülmaschine richtig einräumen, weil meine Mutter hatte immer ihr System und das System war richtig. Und wenn, selbst wenn wir es gemacht haben, wurde es nochmal korrigiert, wenn wir fertig waren, damit es dann am Ende wenigstens richtig ist. Und je mehr Regeln man so auferlegt bekommt, desto mehr sehnt man sich einfach nach Freiheit. Und man beginnt zu vergessen, was Eltern eigentlich im Laufe der eigenen Geschichte alles für einen getan haben. Und letztlich auch beim Volk Israel, denn Gott war es, der dieses Volk entstehen ließ. Ja, so wie unsere Mütter uns auf die Welt bringen, so hat Gott sein Volk entstehen lassen. Er hat es Tag und Nacht begleitet, er hat es nach jahrelanger Unterdrückung aus Ägypten in die Freiheit geführt und er hat ihnen in Zeiten der Not und der Angst immer wieder eine bessere Zukunft versprochen. Aber je mehr Jahre so ins Land liefen, desto mehr hat das Volk vergessen, worum es Gott eigentlich wirklich ging, als er dieses Volk entstehen ließ. Und die Situation am Berg Sinai sollte eigentlich einen Neuanfang darstellen. Eigentlich wollte Gott seinen Bund, den er einst mit Abraham geschlossen hatte, einfach nur erneuern und ergänzen. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 5, sagt Gott: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Abraham war am Anfang nur eine einzige Person. Gott musste seine Beziehung zu ihm nicht an Bedingungen knüpfen, nicht Gebote formulieren, damit diese Beziehung möglich ist. Aber am Berg Sinai wartete ein riesiges Volk. Und Gott hat dieses Volk vom ersten Moment an geliebt, hat es auserwählt und hat sie als Beispiel vor alle anderen Völker gestellt. Und damit das möglich ist, brauchten sie eine gewisse Orientierung. Gott stellt seine Gebote nicht auf, um ihr Leben einzuschränken oder um Abhängigkeit zu schaffen, sondern um ihr Leben zu schützen. Er wollte, dass Gemeinschaft untereinander und dass die Gemeinschaft zu ihm an gute Werte geknüpft ist. Und einige haben es richtig gesehen, die Steintafeln sind natürlich nicht gut adventistisch beschriftet. Die hat damals eine Freundin von mir gebastelt. Aber wenn man es gut adventistisch aufschreibt, dann ist es auch so aufgegliedert. Ja, die ersten vier Gebote koordinieren die Beziehung zu Gott. Die anderen sechs regeln das Miteinander, die Gemeinschaft untereinander. Und diese Gebote waren ein fester Bestandteil des Bundes, den Gott mit seinem Volk schloss. Das hebräische Wort für Bund, Berit, hat zwei Bedeutungsebenen. Das heißt auf der einen Seite einfach nur Vertrag oder Vereinbarung, aber es bedeutet auch Verpflichtung oder Bindung. Ein Bund einzugehen bedeutet also auch, Verantwortung zu übernehmen und sich dieser Verpflichtung bewusst zu sein. Bei diesem Bund allerdings ist Gott alleiniger Initiator gewesen. Er sagt, ich will euer Gott sein. Und wenn ihr auf meine Stimme hört und meine Gebote befolgt, dann werde ich euch in das verheißene Land führen. Dann werdet ihr eine bessere Zukunft haben. Hier werden also keine Bedingungen ausgehandelt, sondern Gott stellt ganz klar, worum es ihm geht. Und was Gott an dieser Stelle stiftet, ist so etwas wie ein kollektiver Gnadenbund. Dieser Gnadenbund steht und fällt mit der Treue des Volkes zu seinen Geboten. Ein kollektiver Gnadenbund, der zwar für jeden offen ist, aber für den sich jeder Einzelne bewusst verpflichten muss und der an Bedingungen geknüpft ist, der, wie gesagt, steht und fällt mit dem, was die Menschen tun. Und ich finde, gerade aus dem Grund ist es überhaupt kein Wunder, warum das Volk nach knapp 1000 Jahren später an diesen Geboten gescheitert ist, weil die Bedeutung über die Jahre hinweg einfach verloren gegangen ist. Und was viel wichtiger ist, die Beziehung zu Gott ist einfach gestorben. Mit jeder neuen Generation ist ein bisschen Liebe verloren gegangen. Diese Regeln haben überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, Sie haben gegen so gut wie alles verstoßen, was Gott auf diese Steintafeln gemeißelt hat. Und sie haben ihn weder gekannt noch geliebt, noch sein Wesen oder seine Werte wirklich verstanden. Und dann kam eines Tages der Prophet Jeremia und hatte eine ganz klare Botschaft, und die möchte ich mit euch lesen. Jeremia sollte das Volk nicht nur an diesen Bund erinnern, sondern er hat dem Volk etwas ganz anderes in Aussicht gestellt. Und da steht in Jeremia 31, wer seine Bibel dabei hat, Jeremia 31 in den Versen 31 bis 34. Und dort sagt Gott: Siehe, Tage kommen, an denen ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Und Gott sagt: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen: Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Gott wusste, dass das Volk so am Tiefpunkt der Geschichte eins ganz besonders braucht, nämlich ein Zeichen der Hoffnung, die Aussicht auf eine glückliche Zukunft, das Versprechen von Veränderung. Und deswegen erwähnt Gott hier diese Veränderung. Er spricht von anderen Tagen, von einer neuen Zeit und er sagt: Eines Tages wird es einen neuen Bund geben. Und der wird sich grundlegend von dem alten unterscheiden. Und Gott sagt: Der alte Bund war auf Steintafeln gemeißelt. Und er fiel oder er hing an dem, was die Menschen geleistet haben. Ob die Menschen fähig waren, sich an diese Gebote zu halten oder nicht. Und Gott sagt: Eines Tages wird es einen neuen Bund geben. Und dann werden meine Gebote, also meine Werte, das, was mir wirklich wichtig ist, das, was mich ausmacht und was ich mir für unsere Gemeinschaft wünsche, eines Tages wird das nicht mehr auf Steintafeln stehen, sondern ich werde es auf euer Herz schreiben. Und ich werde es in euer Inneres hineinlegen. Und das bedeutet, dass es nicht mehr davon abhängig ist, was wir Menschen tun, sondern Gott sagt: Ich möchte euer Inneres damit füllen. Und im hebräischen Denken ist das Innere die absolute Körpermitte, vor allem das Herz. Dort ist alles verankert, was das Leben ausmacht. Alle Gefühle, alle Reaktionen, alle Wünsche und Sehnsüchte, aber vor allem auch der Willen und die Sehnsucht nach Entscheidungen. Alles ist im hebräischen Denken im Herz verankert. Das heißt, wenn Gott sagt: Ich werde meine Gebote dort hineinlegen oder dort draufschreiben, dann verändert es das ganze Leben. Dann geht es nicht mehr um das Befolgen von Regeln oder Geboten, sondern dann geht es um einen inneren Drang, um eine Sehnsucht, um den Mut, eine Entscheidung zu treffen und dafür zu sorgen, dass sie eine Auswirkung hat in unserem Leben. Und was hier wörtlich steht, Inneres, das hebräische Wort dafür, Kerev, stammt von einem Verb, das Kara heißt. Und Kara heißt sich nähern. Die Bedeutungsebene, die damit geöffnet wird, ist: Gott sagt, ich möchte mich euch nähern. Es geht nicht mehr um eine distanzierte Beziehung, bei der ich abhake, ob ihr euch an alle Gesetze gehalten habt, sondern es geht um eine lebendige Beziehung, bei der wir uns nahe kommen. Und dieses Nahekommen hat Gott am Kreuz für uns getan, als er alles hingab, was ihm etwas bedeutet. Am Kreuz wurde deutlich, was Gott meint, wenn er sagt, ich möchte mich euch nähern. Ich möchte euch nah sein. Und ich möchte, dass dieses tote Etwas, was nach vielen, vielen Jahren übrig geblieben ist, dass das wieder lebendig wird, dass es einen tieferen Sinn bekommt. Denn letztlich war das, was das Volk Israel erlebt hat im Laufe der Jahre, das waren Minimalanforderungen. Und das merken wir auch heute noch. Wenn jemand uns sagt, bring deinen Nachbarn nicht um, dann sage ich, ja, kriege ich hin. Es fällt mir nicht schwer. Aber meinen Nachbarn wirklich zu lieben, auch wenn er aus einer anderen Kultur kommt und eine andere Sprache spricht, auch wenn er laute Musik hört nachts um 10 oder das Kind die ganze Zeit schreit, das bedeutet lebendige Beziehungen zu den Menschen, die um mich herum sind. Das bedeutet Freiwilligkeit, Freiheit und vor allem Tiefgang. Ein Tiefgang, der im alten Bund verloren gegangen ist. George Shaw formulierte es treffend und sagte, Freiheit bedeutet Verantwortung. Deshalb wird sie so gefürchtet. Es ist so viel leichter, einfach 10 Punkte zu haben, an die ich mich halten kann. Und so viel schwerer, wirklich den Tiefgang und den tieferen Sinn hinter dem zu sehen, was Gott vor vielen Jahren formuliert hat. Freiheit bedeutet Verantwortung. Gott hat uns mit diesem sich nähern auch Verantwortung gegeben. Er hat gesagt, jetzt ist es kein kollektiver Gnadenbund mehr. Jetzt ist es ein individueller Liebesbund. Und er steht und fällt nicht mehr mit dem, was ihr tut, sondern ich habe alles dafür getan, damit er bestehen bleibt, damit diesem Bund nichts mehr in die Wege kommt. Und als ich mein Abi gemacht habe, da habe ich gemerkt, dass alter und neuer Bund nicht immer Vergangenheit und Zukunft bedeutet, sondern dass letztlich jeder von uns die Wahl hat, in welchem Bund er lebt. Und alles, was Gott möchte, ist uns zu schützen. Wenn wir die Bibel aufschlagen mit all dem, was dort drin steht, Gott sagt, ich möchte euch nicht einschränken, ich möchte euch nicht eure Freiheit nehmen, sondern ich möchte euch einfach schützen und ein paar Tipps geben, wie das Leben vielleicht ein bisschen leichter wird. Und das zeigt der zweite Teil des Bildes. Auch wenn wir am Anfang unseres Lebens manchmal übermütig sind und gerne so manche Grenze auch ausprobieren, sagt Gott, es ist kein einschränkender Zaun, sondern es ist ein schützendes Geländer, das auch heute noch besteht. Gott kann sein Gebot nicht oder seine Gesetze nicht aufheben. Sie sind alles, was ihn ausmachen. Er hat sie nicht abgeschafft, als Jesus am Kreuz starb, sondern er hat sie erfüllt. Und er hat alles in diese Tat der Liebe hineingelegt, was ihm wichtig ist. Und wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, welchen Bund wir wählen. Gott sagt, das ist der Bund, der existiert, den ich euch anbiete. Und in unserer heutigen Welt ist es eine Herausforderung, diese Lebendigkeit wirklich immer aufrecht zu erhalten. Manchmal schwimmen wir auch einfach tot allen anderen hinterher, weil wir nicht so genau wissen, was uns diese Lebendigkeit geben kann. Und ich glaube ganz fest, dass wir aus diesem Grund auch Abendmahl feiern, weil es uns die Möglichkeit bietet, uns an diesen neuen Bund zu erinnern, uns bewusst zu machen, was Gott verändert hat, als Jesus am Kreuz für dich und mich starb. Um unsere Beziehung, und Wolfgang hat es heute Morgen schön moderiert, um unsere persönliche Beziehung zu Jesus wieder so zu erneuern, dass das, was Luther gesagt hat, Wirklichkeit wird. Dass wir fröhlich, mutig und begeistert unseren Glauben leben, weil wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Und Martin Luther sagte an anderer Stelle ebenfalls, Glaube ist ein Geschenk Gottes in unserem Herzen. Und dafür können wir heute dankbar sein. Amen.